sozusagen auch auf die Niederung der Realwirtschaft, und um das mal ohne Wertung zu sagen. Mein Ansatz bzw. meine Fragestellung ist noch ein bisschen allgemeiner, nämlich erstmal geht es um den Unterschied zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit, beziehungsweise inwiefern die Dienstleistungsgesellschaft sozusagen das Schwinden der klassischen Arbeit ausgleichen kann, beziehungsweise ob sie es überhaupt kann. Also meine Motivation lag darin, dass sozusagen in älteren Krisistexten die unproduktive Arbeit eigentlich nie so richtig definiert war. Da gab es zwar mal einen Ansatz von dem Robert Kurz in der Himmelfahrt des Geldes, fand ich allerdings sehr unbefriedigend. Da könnte man vielleicht später in die Diskussion mal drauf eingehen. Und auch Dienstleistungsgesellschaft wurde, jedenfalls soweit ich das überblicke, eigentlich nie so richtig abgehandelt. Da gab es im Schwarzbuch von dem Kurz mal die Dienstleistungsgesellschaft, wenn die eingeführt wurde, haben wir eine andere Gesellschaft als die kapitalistische sozusagen, also landwirtschaftsgetragene Gesellschaft. Das war Feudalismus, dann Industrieproduktion, Kapitalismus und Dienstleistungsgesellschaft wäre eine dritte Gesellschaftsform. So auf der allgemeinen Ebene hat das dann belassen und auch nicht weiter begründet. Das hat mir selber eigentlich nie gereicht, und ich habe einfach selber mal versucht, sozusagen, wie gesagt, einerseits zu bestimmen, unproduktive Arbeit, wie kann man die fassen und inwiefern hängt die mit der Dienstleistungsgesellschaft zusammen, die ja von der offiziellen ökonomischen Seite immer als Retter der Marktwirtschaft angepriesen wird, da ja, und das ist ja bekannt, die klassische Arbeit eben im Schwinden begriffen ist. Wenn man sich mal ein Bild machen will, jetzt vom Umfang der Dienstleistung, also gerade in den modernen Industriegesellschaften, habe ich eine ganz einfache Zahl, und zwar, dass in den USA 80% aller Arbeiten im Dienstleistungssektor verrichtet werden. Wobei, ich habe jetzt bei dieser Zahl keine Differenzierung, wo jetzt genau, aber da hat man einfach mal die Relation, worauf die Industriegesellschaften zusteuern, also USA mal wieder Vorreiter natürlich der Entwicklung. Und die Zahl stammt natürlich aus der Zeit vor dem Crash. Denn der Finanzsektor spielt da auch mit rein. Naja gut, dürfte natürlich mittlerweile ähnlich sein. Okay, jetzt eben die Frage, man könnte jetzt, wenn man es einfach machen wollte, könnte man sagen, Dienstleistung gleich unproduktive Arbeit, also Kapitalismus geht in die Grütze, und dann bräuchte es jetzt nicht weiter vorzutragen. Und meine Argumentation läuft jetzt dahin, so einfach ist es nicht. Also es ist nicht einfach so, dass Dienstleistungen unproduktive Arbeit sind, aber es findet auf jeden Fall im sogenannten Dienstleistungsbereich sehr viel unproduktive Arbeit statt. So, aber um das jetzt erstmal behaupten zu können, muss ich jetzt natürlich erstmal den Begriff der unproduktiven Arbeit bestimmen. Und dazu mache ich einen Weg über zwei Klassiker, Smith als ersten und dann natürlich Marx. Okay, also Adam Smith hat diese Unterscheidung eingeführt in die Debatte. Und zwar in seinem Hauptwerk Wohlstand der Nation gibt es ein ganzes Kapitel dazu. Und seine Argumentation verläuft ungefähr so, da fange ich jetzt mal an zu malen, dass da praktisch eine Wertaufbewahrung stattfindet. Und bei Smith sieht das so aus. Man hat also ein Produkt, da ist ein Stück Rohstoff drin und Arbeitsmittel, und dann ist da ein Stück Arbeit drin. So. Und wenn ich ein handfestes Produkt schaffe, dann wird in diesem Produkt die Arbeit aufbewahrt, in Form bzw. der Wert der Arbeit. Also praktisch bevor die Arbeit geleistet wurde, waren die Ausgangsmaterialien so viel wert, ist die Arbeit geleistet, ist das ganze Produkt, was man dann hat, so viel wert. Und wenn man jetzt eben dieses Produkt hat, dann ist die Arbeit, die daran geleistet wurde, produktive Arbeit, sagt er. Dann kommt für ihn auch eine weitere Bedingung dazu, damit es auch im Kapitalismus funktioniert, nämlich, dass nur ein Teil der Arbeit dann auch bezahlt wird an den Arbeiter. Das heißt, so viel sind praktisch dann die Kosten des Kapitalisten, und so viel hat er dann immer noch übrig. Dann muss er die Ware natürlich noch verkaufen, und dann hat er daraus Geld gemacht. Also wird eine Ware hergestellt, produktive Arbeit. Anders bei einer Dienstleistung. Wird eine Dienstleistung geleistet, dann hat man kein Produkt, also wird auch kein Wert aufbewahrt.
verkaufen gibt es auch nichts, also auch kein Geld.
So, und was er hier schon hat, ist im Grunde die Bewegung, die wir ja auch schon von Marx kennen. Also bei produktiver Arbeit hat G stattgefunden. Also sozusagen, mit Smith hätten wir die erste simple Antwort, die ich eben genannt habe. Dienstleistungen sind unproduktive Arbeit, also der ganze Dienstleistungssektor, der kann den Kapitalismus nicht retten. Also wenn es so wäre, könnte ich jetzt aufhören. Aber dann kam Herr Marx und hat gesagt, nee, so einfach ist das nicht. Weil der Marx hat gesagt, diese Wertaufbewahrung bzw. die Haltbarkeit, also beispielsweise diese Speicherung gewissermaßen, dass man das Produkt erstmal eine Zeit lang irgendwo hinlegen kann und später Aufbewahrung eben, die war bei dem ganz wichtig. Marx sagt, nee, also Aufbewahrung ist nicht wichtig, darauf kommt es nicht an. Sondern wichtig ist einfach, dass diese Bewegung stattfindet, egal wie lange das Produkt hält. Hauptsache, man investiert, dann wird durch Produktion Wert zugefügt und dann am Schluss kann man das wieder zu Geld machen. Und ein Beispiel, das er da gebracht hat, war zum Beispiel ein Zirkusclown, bei dem es halt so ist, der bekommt sein Gehalt als Darsteller, dann liefert er seine Scherze und dieses G-Strich, also als Produkt gewissermaßen, und das G-Strich, das ist das Geld, das seiner Zirkuskasse eingenommen wurde. Und das ist mehr, als der Clown an Gehalt bekommen hat. Und das ist natürlich auch mehr, als das, was der Zirkusveranstalter da noch in die Manege und so stecken musste. Ist klar, das ist auch noch mit drin. Also auf jeden Fall hat der Zirkusveranstalter am Schluss mehr Geld, als er am Anfang reingesteckt hat, obwohl kein haltbares Produkt erzeugt wurde. Also Marx hat praktisch gesagt, Aufbewahrung muss nicht sein. Selbst wenn das Produkt in dem Moment verzehrt wird, in dem es produziert wird, Hauptsache es wird verkauft. Also praktisch der Clown produziert seinen Scherz, er wird gleich konsumiert, wird geguckt, wird gelacht und ja, dann hat man halt mehr Geld.
Also ist das ein Informationsgut, was der Clown da produziert?
Doch, das kommt später.
Alles gut. Kommt man auch noch zu sprechen.
Der
hört sich
ja weiter. Das ist gut. Die produktive Chance ist diese unproduktive, wenn er daheim Kämmerlein in Erschatz nicht aufnimmt. Wenn er
die Aufführung
reproduziert vor dem Publikum, dann ist es.
Das stimmt, da ist was dran, also das ist wahr. Weil das kann sich ja jemand anders abgucken und dann auch erzählen, aber wenn er kein guter Witzeerzähler ist, dann ist es schlecht. Ne? Das kann halt nur der Clown richtig gut. Der hat auch dafür geübt und gelernt und so. Und der macht das. Also der Inhalt des Witzes ist nicht, ne? Um das genau so einen Witz zu bringen. Okay. Das Wichtige ist, dass das Ganze, dieser ganze Vorgang in einem Kapitalverhältnis stattfindet. Also dass es wie diesen Zirkusveranstalter einen Kapitalisten gibt, oder einen Kapitalisten gibt, der aus Geld mehr Geld macht. Das kann auch der Clown zur Not selber sein, also es kann auch Personalunion sein. Hauptsache ist, dass er das ganze Geld dann nicht für sich selber ausgibt, für seine Ernährung und für was auch immer, sondern dass er gewissermaßen eine abgetrennte Kasse hat, bei der dann das Geld sich langsam vermehrt. Und wenn er dann auch aus dieser Kasse beispielsweise buntere Kostüme bezahlt oder so, dann ist das natürlich auch wieder in der Produktionsmasse mit drin, also in der Kapitalmasse. Aber es muss praktisch eine getrennte Kasse geben, die das Kapital vermehrt. Also sprich, ist ein Kapitalverhältnis da, das sich vergrößert, haben was mit produktiver Arbeit zu tun. Jetzt kann man dieses Verhältnis von dem Marx, also dieses GWG-Strich, man kann die Formel noch ein bisschen differenzierter darstellen, das ist mir jetzt auch mal wichtig. Und zwar haben wir einmal das G natürlich, das am Ausgang steht. Dann nenne ich das jetzt mal W, das sind aber noch nicht die produzierte Ware, sondern das sind erstmal die Ausgangsmaterialien, also Produktionsmittel, auch Löhne und Rohmaterialien. Dann findet eine Produktion statt. Die schafft ja eine verkaufbare Ware her. Oh, jetzt habe ich schon den Platz verbraucht. So, und das wird dann halt dieses G-Strich. So, und die produktive Arbeit, das ist natürlich dieses P, findet eigentlich nur hier statt. Ich nehme vielleicht die beiden. Also, das ist jetzt die produktive Arbeit. Dieser Moment, in dem wird Wert zugefügt, in dem wird aus W wichtig. Das muss man im Auge behalten. Weil es gibt eben auch noch im Kapitalismus notwendig jede Menge andere Arbeiten, damit das hier überhaupt stattfinden kann, diese produktive Arbeit. Und zwar gibt es erstmal die Zirkulation, haben wir hier schon im Bild. Aus diesem Lichtstrich müssen wieder hier vorne, also beziehungsweise das geht schon hier los. Also erstmal müssen die produzierten Waren hier abgesetzt werden. Dieser Warenabsatz ist keine produktive Arbeit. Und damit das dann wieder hier vorne eingespeist werden kann, ist das ja im Prinzip ein Kreislauf. Wenn es ein richtiges Kapitalverhältnis sein soll. So, und das muss gewährleistet sein. Sprich, das muss gewährleistet sein, dass es wieder hier vorne hingeht. Es müssen neue Ausgangsstoffe und Arbeiter und so angeworben werden. All das muss auch getan werden. Und das ganz hart Marx in die Zirkulation genannt. Also sprich, wenn man das fotografisch noch mal ein bisschen veranschaulichen will, sieht das jetzt, na, das dann nicht so. So sieht es aus. So, also das Ganze hier, das ist schon mal, das ist die sogenannte Zirkulationssphäre, die auch notwendig ist, damit überhaupt produktive Arbeit verrichtet werden kann. Und die ist im Kapitalismus unverzichtbar, diese Zirkulationssphäre. Weil die verwandelt Waren in Geld, Geld wiederum in Ausgangsmaterial und außerdem findet unter Umständen noch ein Transfer des Geldes statt. Also klar, Waren in Geld, Geld in Ausgangsmaterial. Und das hier, das ist zum Beispiel in dieser Beziehung jetzt auch die Finanzsphäre sozusagen drin. Also wenn hier sozusagen noch Vermittlungen bestehen, zum Beispiel dieser Kapitalist, der das produziert hat hier, der braucht das jetzt gar nicht selber, der packt es beispielsweise auf die Bank und dann produziert ein anderer damit, da hätten wir jetzt den Finanzsektor drin und die Kredite und dann natürlich diesen ganzen aufgeblähten, sage ich jetzt mal, Apparat, der inzwischen entstanden ist und über den ja Norbert auch gestern referiert hat, der entsteht praktisch hier auf diesem Bereich. Also das wäre jetzt so die Zirkulation im Groben. Dann gibt es noch einen weiteren Bereich, nämlich die sogenannte Staatstätigkeit. Und zwar erstmal muss ja gewährleistet werden, dass beispielsweise Eigentum respektiert wird. Oder dass da nicht einfach jemand daherkommt und die Waren mitnimmt, ohne zu bezahlen. Dazu braucht man Polizisten, dazu braucht man Richter, die eventuell feststellen, wer denn nun was gemacht hat und was der dafür zu erleiden hat. Das Ganze muss eventuell nach außen verteidigt werden, es sind Verwaltungsbeamte und so weiter. Das wäre aber der zweite Bereich, also der erste war die produktive Arbeit, die Zirkulation. Der zweite wäre jetzt Erhaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das hat der Marx genannt, Erledigung der Gattungsgeschäfte. Damit meinte er also so Staatstätigkeit, Juristerei, Verwaltung und so weiter. Mal gucken. Dritter Bereich der unproduktiven Arbeit, oder 2b, wenn man so will. Also Zirkulation, Staatstätigkeit zum ersten, Gattungsgeschäfte zum zweiten, Bereitstellung von Infrastruktur. Also Bereitstellung von funktionierenden Straßen, von ausgebildetem Menschenmaterial, das man dann auch hier verwenden kann. Also sprich, dass der Staat Schulen zur Verfügung stellt und solche Geschichten, das wäre Infrastruktur. Das ist, wenn man so will, könnte man das erst, also Staat zum ersten, diese Gattungsgeschäfte, kann man so sagen, das sind gewissermaßen die Spielregeln. Und das zweite, Infrastruktur, könnte man sagen, ist das Spielbrett, um eine vielleicht leicht schräge Metapher zu verwenden, die aber vielleicht ein bisschen zum Verständnis beiträgt. Okay, gut, also unproduktive Arbeit. Ganz praktisch. Ist also, ich hoffe, das ist jetzt lesbar. Zirkulation. B. Staatstätigkeit. Erstens Gattungsgeschäfte, also wie gesagt, so hat der Marx das genannt, also Staat und so weiter, der rechtliche Rahmen etc. Also ZB-Polizei auch dazu. So, zweitens Infrastruktur, also sprich Schulen, Verkehrsnetz, Kommunikation, Infrastruktur.
und so weiter. So, hier auch benötigt werden.
Damit das Kapital auch gut funktionieren kann.
So. Was denn? Der Pfeil, nein, der Pfeil ist auch Zirkulation. Nein, der Rahmen. Der Rahmen ist B.
Ja.
Der Rahmen ist B.
Der kleine Rahmen ist A. Der kleine
Rahmen ist A. Achso, der kleine Rahmen ist A, sozusagen die Zirkulation. Und der große Rahmen ist der Stab. Soweit klar? Gut, jetzt schlage ich um. So, also soweit, das ist eigentlich auch klassisch bei Marx eigentlich noch zu entnehmen. Bis hierhin.
Aber das ist doch jetzt nicht erschöpfend. Es gibt noch weitere unproduktive Arbeit.
Ich bin auch noch nicht fertig. Entschuldigung. Aber wenn du noch was hast, was ich jetzt gleich nicht vortrage, kann man das ja dann diskutieren. Okay, jetzt weiteres, da verlasse ich jetzt mal ein bisschen die Zeichnerei, weil es ein bisschen zu abstrakt wird. Also jetzt kommt die Wissensarbeit, sozusagen als, was Fritz, also Ernst Loew eben vorgetragen hat, sozusagen als Teilbereich von sozusagen meinem Thema. Dazu hat Fritz ja, wie gesagt, schon vorgetragen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was die Unterschiede sind. Das hatten wir auch. Genau, das also was ich noch ergänzend zu Fritz hinzuzufügen habe, ist, dass es ja so ist, also gerade bei Software, also bei allem, was man beispielsweise über das Internet verbreiten kann, und das ist ja nicht nur Anwendungssoftware, wie beispielsweise Betriebssysteme oder Schreibprogramme etc., man kann außerdem Musik- und Filmprodukte verbreiten, also sogenannter Content, und noch einige weitere Dinge, die man gewissermaßen auch heutzutage ganz einfach über das Internet verbreiten kann, wird ja auch gern gemacht und auch gerne verfolgt. Und diese Verfolgung ist interessant, weil diese Warenförmigkeit der Wissensprodukte oder der Informationsprodukte zu erhalten, ist gewissermaßen jetzt weitere Arbeit nötig, um das Zeug knapp zu halten. Also es gibt zum Beispiel technische Beschränkungen, dass man Programme nicht kopierbar, also schwer kopierbar macht. Da muss man dann schon Fachwissen aufbringen. Oder man führt bei Videos bestimmte Codes ein, die dann das Abspielgerät haben muss, sonst kann man sich den Film, den man da runtergeladen hat, nicht angucken. Das sind technische Beschränkungen, in die natürlich auch Arbeit investiert ist, die man aber dem Käufer eigentlich nicht berechnen kann, sondern die auch unproduktiv oder die zumindest die notwendige Arbeitszeit unnötig erhöhen, also keine notwendige Arbeitszeit sind, um das Produkt zu erstellen. Sprich, das ist unproduktive Arbeit. Arbeit, die das Produkt nicht wirklich besser macht und die auch in der Kapitalverwertung nicht geltend gemacht werden kann, sondern die rein den Zweck hat, die Warenförmigkeit zu sichern. Dasselbe gilt dann auch nochmal für juristische Beschränkungen, also dass man praktisch Strafgesetze erlässt, dass Strafverfolgung stattfindet, also dann auch irgendwelche Polizisten dann gucken, wo ist denn was runtergeladen worden, wobei das machen in der Regel nicht Polizisten, sondern das machen Unternehmen, die es dann wiederum Staatsanwälten melden. Das ist sowohl in dem Unternehmen unproduktive Arbeit, dieses Nachrecherchieren, als auch die Tätigkeit dann der Verfolgungsbehörden. Auch das ist unproduktive Arbeit. Also praktisch um diese Produktion des Wissens, mal ganz egal, ob das produktive oder unproduktive Arbeit ist, gibt es noch mal einen Kranz von, in Klammern, weiterer unproduktiver Arbeit, die geleistet werden muss, um den ganzen Krempel warenförmig zu halten. Also findet hier bei Wissensarbeit in doppelter Weise unproduktive Arbeit statt. Also erstmal, was Fritz vorgetragen hat, und als zweites dann nochmal, muss nochmal unproduktive Arbeit draufgesattelt werden, um das Ganze in der Warenform zu halten. Also so viel zu den Informationsgütern. Jetzt komme ich zum vierten großen Punkt. Also, ich schreibe das mal an. Also, C hätten wir dann, ich nenne es jetzt mal Wissensarbeit, wobei es ja gewissermaßen Baustelle hier von anderen Anwesenden eher ist. Und dann als nächsten Punkt hätte ich dann personennahe Dienstleistungen, also Pflege und solche Geschichten. Also man sieht, das sind eigentlich vier Punkte oder vier Tätigkeitsformen, die völlig disparat sind, die man kaum vergleichen kann, außer dadurch, dass Menschen arbeiten. Um das nochmal Also man bekommt schon einen, wenn von Dienstleistungen die Rede ist, werden eigentlich relativ ziemlich verschiedene Sachen eigentlich relativ willkürlich und definitorisch zusammengefasst. Das nur nebenbei erstmal. Also wählen personennahe Dienstleistungen. Das sind schwerpunktmäßig. Es gibt natürlich das ist ein relativ weiter Bereich, dazu zählen auch Tätigkeiten eines Friseurs beispielsweise. Aber schwerpunktmäßig wird hier sehr viel Arbeit, das Gros der Arbeit in diesen personennahen Dienstleistungen findet einerseits in Erziehung und Bildung statt. Also sprich, die Neugeborenen bzw. jungen Menschen fähig zu machen, am Kapitalismus teilzunehmen, an der wahren Gesellschaft, indem man ihnen Kulturtechniken beibringt, aber auch, was Geld ist und all diese Geschichten und was Arbeit ist. So, und auf der anderen Seite, das zweite große ist Pflege- und Gesundheitsleistung. Also, wenn man so will, am anderen Ende des Lebens findet das im Gros natürlich auch zwischendurch mal, aber das Gros dieser Leistung findet gewissermaßen am anderen Ende des Lebens statt. Und dadurch hat man schon eine gewisse Besonderheit, nämlich, dass die Empfänger dieser Leistung praktisch nicht direkt das austauschen können. Also praktisch nicht direkt der Schüler geht nach der Schule arbeiten, jedenfalls die Jüngeren nicht, geht nach der Schule arbeiten, um anschließend das Geld brav zur Schule zu tragen. Und der Gepflegte bzw. Schwerkranke geht auch nicht, wenn der Arzt seine Visite beendet hat, irgendwo arbeiten, um anschließend den Arzt zu bezahlen. Sondern hier müssen zum Beispiel auch Transfers zwischengeschaltet werden, wenn sozusagen die Gegenleistung erbracht werden soll. Man kann erstmal zu diesen personennahen Dienstleistungen sagen, also bis vor kurzem, also bis praktisch die neoliberale Welle drüber gezogen ist und auch bis heute noch zum Teil, wurden diese Leistungen sowieso nicht in Kapitalverhältnissen erbracht, sondern entweder in Familien, also praktisch immer der erste Teil von diesen Strichen, also Erziehung findet bis zum dritten Lebensjahr praktisch nur in der Familie statt und später natürlich auch noch zu einem großen Teil in der Familie. Pflege wird auch sehr stark von Familien geleistet und der zweite Teil dann jeweils schwerpunktmäßig eigentlich von staatlicher Seite garantiert, also von öffentlicher Seite. Also sprich, hier haben wir es noch nicht mal im engeren Sinne mit Arbeit zu tun, wenn man davon ausgeht, dass Arbeit eben immer mit Erwerb von Lohn einhergeht, sondern mit Tätigkeit. Und hier haben wir es mit Staatstransfers zu tun. Das gilt dann schon als Arbeit, wenn ein Mensch dort arbeitet. Aber es ist im Sinne dessen, was ich hier vorne gezeigt habe, keine produktive Arbeit, sondern Infrastruktur. Also hier ist das praktisch, wenn man das zurechnen will, 2b. Das zugeliefert wird. So, jetzt hat man versucht, man kann versuchen, das in produktive Arbeit zu verwandeln, indem man es in Kapitalverhältnis bringt. Also Erinnerung ganz am Anfang, Marx, was ich vorgetragen habe, produktive Arbeit findet dann statt, wenn es im Kapitalverhältnis stattfindet und wenn aus ursprünglicher Investition mehr Geld geworden ist. So, okay, ich bringe das also in Kapitalverhältnis und in der Tat, dann mache ich daraus produktive Arbeit. Also aus personennahen Dienstleistungen kann man produktive Arbeit machen, auf Biegen und Brechen kann man das wirklich tun und dann hat man produktive Arbeit. Problem, dass man sich allerdings damit einhandelt, beziehungsweise dass sich die kapitalistische Gesamtgesellschaft damit einhandelt, ist, dass das führt dazu, dass, wenn man sich das mal genau anguckt, also bis wir im Moment stöhnen die Unternehmen, die Kapitalisten, die Unternehmen darüber, dass diese Dinge, sofern sie vom Staat geleistet werden, die Lohnnebenkosten erhöhen. Die wollen also die Lohnnebenkosten senken, am besten ganz loswerden. Und dann ist eine Möglichkeit eben, das zu privatisieren. Dann muss der Staat eben keine Sozialeinnahmen, also diese Sozialversicherungseinnahmen mehr erheben, also beispielsweise für Krankenkassenbeiträge oder kann auch die Steuern senken, sofern das die Sachen aus Steuertopf wie die Bildung zum Beispiel bezahlt werden. und der Unternehmer hat mehr Geld für seine kapitalistische Tätigkeit. Das Problem ist natürlich, dass jetzt die Leute diese Leistung dann auch selbst bezahlen müssen. Sprich, wenn ich die Arbeitskräfte, die sich dann eben in diesen Kapitalen verdienen, wenn die sich jetzt sozusagen ihre Bildung selber aneignen sollen, also Bildung jetzt als Beispiel, dann müssen sie selber auch dafür zahlen. Das heißt, sie brauchen entweder mehr Geld, sprich, was sie vorher an Lohnnebenkosten eingespart haben, das kommt dann, muss dann praktisch als direkter Lohn bezahlt werden. Insofern ist dann kein Gewinn gemacht, unterm Strich. Oder aber, sie zahlen es nicht, was sehr viel wahrscheinlicher und naheliegender ist. Aber dann steht praktisch die abhängig Beschäftigten dann vor der Wahl, ja, kaufe ich jetzt die Bildungsleistung, beziehungsweise kaufe ich die Bildungsleistung für meine Kinder im praktischen Fall, oder lassen Sie es, gibt es da natürlich wenig Wertschöpfung. Das heißt, dann ist das zwar produktive Arbeit, aber kaum jemand fragt das nach. Oder wenn es nachgefragt wird, dann muss das in der Regel, dann muss das Geld, das für Bildung ausgegeben wird, woanders eingespart werden. Sprich, andere Waren werden dafür weniger abgesetzt. Also, wenn ich das in produktive Arbeit verwandle, kann man das zwar machen, aber es ist da nicht viel zu holen, ist das Problem. Weil eben, eben aus besagten Gründen. Also entweder, weil die Leute es gar nicht sich erst leisten können, weil wenn sie es sich leisten können, ihnen mehr bezahlt werden muss, oder aber sie leisten sich, aber dann geht der Absatz anderer Waren zurück.
Muss jetzt korrekterweise den Friseur doch noch hinzusetzen. Der Friseur leistet auch eine personenbezogene Dienstleistung.
Ja, sicher.
Und ein Haarschnitter kostet in Münster mittlerweile nur noch 8 Euro.
Ah ja. Ja, sicher, der gehört auch. Nein, ich habe ja gesagt, schwerpunktmäßig. Das ist selbstverständlich, gehört der dazu. Das ist auch eine klassische Dienstleistung, die es schon immer gab. Und das ist praktisch ein Bereich, auf dem es funktioniert. Muss man zugestehen. Aber das ist eben nicht sozusagen die Lücken, die durch den Wegfall der klassischen Industriearbeit gerissen werden. Die können natürlich jetzt nicht, erstens gab es Friseure schon immer, also das ist ja nichts Neues. Und sie können eben nicht durch solche relativ kleinen Tätigkeiten gefüllt werden. Das ist das Problem. Und man kann ja auch, also um jetzt wieder hierzu zurückzukommen, man kann ja auch sozusagen wirklich empirisch beobachten, es ist ja nicht so, dass jetzt private Kliniken von Menschen gestürmt würden oder dass da überhaupt ein großes neues Angebot ist, sondern dass die kleinen Wachstumsbereiche bei dieser Art jetzt von Dienstleistungen, das ist sowas wie Fortbildung von Menschen, die im Beruf stehen oder so Wellness-Geschichten, aber eben nicht sozusagen, dass das Gros jetzt der Schulen oder der Krankenhäuser jetzt wirklich in profitable Unternehmen verwandelt wird. Oder wenn, dann eben mit Folgen von den Lothar, also zwar hier nicht auf dem Krisenseminar, aber sozusagen in anderen Zusammenhängen berichten kann, eben mit den entsprechenden Folgen für Pflege und Versorgung. Aber das ist vielleicht ein etwas anderes Thema. Gut, fünfter Punkt dann noch, beziehungsweise E. Habe ich mal nicht erwähnt, ist auch sozusagen der Vollständigkeit halber, ist das sogenannte, kann man als Outsourcing bezeichnen, sozusagen also fünfter großer Bereich für sogenannte Dienstleistungen, oder da muss man Dienstleistungen wirklich in Anführungsstriche schreiben, ist, wenn Betriebe bestimmte Leistungen auslagern, also beispielsweise Putzfrauen, die vorher im Industriebetrieb beschäftigt wurden und die zu den Industriearbeitern zählten, einfach weil sie von einem Industriebetrieb beschäftigt waren, die dann sozusagen ausgelagert werden in einen privaten Putzdienst, der in 10 Fabriken da putzt, sozusagen durch die Stadt fährt und in 10 Fabriken putzt. In dem Moment werden die Putzfrauen nominell zur Dienstleisterin, zur Dienstleistungsvernichterin. Aber das ist sozusagen nur so eine nominelle Verschiebung. Also was vorher als Industriearbeit galt, gilt jetzt als Dienstleistung. Aber das ist ein Nullsummenspiel. Also bestenfalls sogar ein Nullsummenspiel, denn in der Regel wird ja durch Effektivierung der Arbeit sogar noch Arbeitskraft eingespart. Und insofern ist es sogar tendenziell eher ein negatives Spiel. Also Outsourcing nur der Vollständigkeit halber, um das sozusagen ganz abzudecken.
Nein,
ich bin jetzt bei der Dienstleistung. Das ist produktive Arbeit. Also jetzt, ich bin jetzt praktisch hier, hat sich so ein Zwitsch vollzogen. Das war immer produktive Arbeit, das war vorher produktive Arbeit und ist jetzt auch noch produktive Arbeit.
Dann passt das aber nicht an Punkt E.
Habe ich hier. Nee, ich mache hier einen Dienst. Das ist ein Durchgang durch die Dienstleistung, nicht durch unproduktive Arbeit, sorry. Entschuldigung, ach so. Ach so, nee, sorry, da muss ich dann nochmal die Logik sozusagen dieses aufzählen. Stimmt, das ist auch, das ist jetzt auch durch dieses Vortrags habe ich das jetzt auch so nahegelegt, ist falsch. Sondern ich bin ja, praktisch, das ist ein Durchgang durch den Dienstleistungsbereich, sorry, das ist mein Fehler. Durchgang durch die Dienstleistungsbereiche. Und die Logik ist, dass hier das praktisch bei den ersten nur unproduktive Arbeit geleistet wurde, beim letzten Fall jetzt nur produktive, und dass sich das praktisch die Masse immer mehr verschiebt. Also praktisch je weiter oben das in der Aufzählung steht, umso mehr unproduktive Arbeit wird in dem Dienstleistungsbereich geleistet und je weiter unten, umso mehr produktive Arbeit. Das ist sozusagen die interne Logik dieser Auflistung. Sorry, mein Fehler. Ja, und damit komme ich eigentlich schon zum Ende. Also man kann eigentlich kurz sagen, wenn man jetzt nochmal auf die Frage, das war jetzt mehr die Frage, inwiefern ist Dienstleistung, enthält Dienstleistung produktiver bzw. unproduktiver Arbeit. Sozusagen jetzt mal noch das Resümee im Blick auf, was ist jetzt produktive Arbeit und was ist unproduktive Arbeit. Also produktive Arbeit muss bestimmte Kriterien erfüllen, und zwar erstmal muss natürlich eine Kapitalvermehrung durch die zugesetzte Arbeit erfolgen. Also es muss sich, ein Kapital auch vermehren. Dann muss diese Arbeit in der produktiven Phase geschehen sein. Also nochmal auf dieses Schema am Anfang zurückzukommen. Es gibt ja auch, das muss ich auch noch erwähnen, es gibt ja auch sogenannte Finanzdienstleister, die sich nur auf diesem Bereich tummeln, oder vielleicht sogar nur auf diesem Bereich, die also praktisch Geld von einem Abnehmer zum anderen verschieben, als Mittler auftreten, zum Beispiel Makler oder bestimmte oder Banken und so weiter, die sozusagen nur als Verschieber von Geld auftreten, ohne dass sie ein Produkt herstellen. Wobei es wird Finanzprodukte genannt, aber das ist im Grunde nicht Kettenschwindel. Im Grunde geht es immer um Geldtransfers, die da geleistet werden. Was wollte ich jetzt sagen? Also es gibt hier Kapitale, die keine produktive Arbeit verrichten, die aber trotzdem als Kapital auftreten. Und sofern die in der Zirkulation nur beschäftigt sind, leisten die auch keine produktive Arbeit. Also selbst wenn dieses Kapital Gewinn macht, kann man das nicht als produktive Arbeit bezeichnen. Weil was sie beispielsweise, was so eine Bank beispielsweise an Zinsen erhebt, ist ein Teil des Wertes, der hier in einem produktiven Betrieb erwirtschaftet wurde. Also ganz einfach, leiht eine Bank Geld, also um das einfachste Beispiel zu nehmen, leiht eine Bank Geld an einen Betrieb, dann möchte sie Zinsen für dieses Geld, und der Betrieb bestreitet natürlich diese Zinszahlung und auch die Tilgung aus dem Mehrprodukt, das natürlich in der produktiven Phase erwirtschaftet wird. Es finden also sozusagen Werttransfers statt an den Finanzdienstleister. Also es gibt Kapitale, die nur unproduktive, also Kapitalverhältnis reicht das Kriterium nicht aus, sondern es muss auch wirklich produktive Arbeit sein. Es darf nicht in der Zirkulation sich nur aufhalten. Also die Arbeit, also Kapitalvermehrung, erstes Kriterium. Zweites, die Arbeit muss in der produktiven Phase verrichtet werden, also da, wo das P ist. Darf also nicht Zirkulation sein, darf nicht für die allgemeinen Gattungsgeschäfte dienen. Und generell muss Kapitalvermehrung der Hauptzweck sein. Es gibt noch, aber das, vielleicht vertage ich das in die Diskussion, den Punkt, sonst wird es zu schwierig. Ja. Das sind so die Hauptpunkte. Und jetzt noch einen kurzen Ausblick auf die Zukunft der Warengesellschaft. Also aus dieser Analyse ergibt sich dann praktisch, dass die Konzentration des materiellen Reichtums sich tendenziell auf produktive Kerne der Warengesellschaft beziehen wird. Das kann man jetzt nicht direkt hieraus ableiten. Aber weil praktisch die produktive Arbeit immer tendenziell geringer wird, also Ausgangsvoraussetzung, wird es praktisch in der Gesellschaft eine Konzentration auf solche produktiven Kerne geben. Und es wird eine Tendenz geben, dass alle anderen gesellschaftlichen Bereiche verwahrlosen. Also gut, aber das geht jetzt nicht unbedingt hieraus hervor. Das ist ja die eigentliche Frage. Ja, damit wäre ich dann fertig.
Ja.
also nach der Möglichkeit, nein, würde ich nicht mit Ja beantworten. Weil gut, wie ich da, bezieht sich wahrscheinlich vor allem.
Also als Argument dagegen, wenn du machst, dann geht es den Leuten scheiße, aber das ist ja nicht auf die
Öffentlichkeit. So, das ist wahrscheinlich ja. Auf dieses Moment, nee, nein, also um den Kapitalismus jetzt selber zu nennen, würde ich sagen, nee, da ist ja nichts zu holen. Also da gibt es ja keine großen Absatzmöglichkeiten, die sich da erschließen.
Jetzt ist eine Diskussion.
Was denn?
Jetzt ist eine Diskussion.
Nee, eigentlich, also nur zur, also meine Antwort ist erstmal, meine Antwort ist nein, um das sozusagen zu klären, also und die kurze Begründung dazu. Ja, Andreas?
Wie würdest du diese These begründen, dass sich die Arbeit auf produktive Arbeiten einschränkt? Weil sozusagen diese Unterscheidung zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit ist ja nicht etwas, was jetzt im Bier für den Kapitalismus umfassen muss, würde ich sagen. Und auch nicht für die ökonomische Wissenschaft.
Ja, also da würde ich einfach sagen, weil die klassischen Industrieprodukte eben wegfallen. Also sprich, du kannst einfach den Bedarf der Menschen mit immer weniger Arbeit decken. Denn die Grundlogik des Kapitalismus ist ja, ich breche das jetzt mal stark runter, also die Grundlogik des Kapitalismus ist ja sozusagen, jeder soll an der Produktion des Gesamtprodukts teilnehmen. Und in dem Maße, in dem er teilnimmt, hat er Anspruch, also hat er Zugriffsrecht auf das Gesamtprodukt. Jetzt ist es aber faktisch so, dass du praktisch immer weniger Menschen brauchst, um die nötigen Lebensbedingungen für die Menschen zu produzieren. Also du brauchst vielleicht schätzungsweise 20% der Menschen, um 100% der Güter zu produzieren, die die Menschen wirklich brauchen. Also musst du diese 80%, um da den Menschen Zugriffsrecht zu verschaffen, musst du praktisch in irgendwelchen anderen Bereichen unterbringen, sei es jetzt im Zirkulationssektor und so weiter. Und so würde ich es also ungefähr begründen, ja,
dass ich jetzt... Dann habe ich das anders überfragt verstanden, wie du es zu dem, was du gemeint hast. Das Verhältnis, aber das Verhältnis, also ich hatte jetzt nämlich noch gesagt, das Verhältnis zwischen unproduktiver und produktiver Arbeit, also da wüsste ich kein Argument, eine Aussage zu treffen, wie ich das begründe. Dass man sagen kann, die Arbeitslosigkeit wird steigen und so weiter, das ist keine nachvollziehbar. Aber sozusagen, wenn die unproduktive Arbeit zunimmt, dann muss die gesamtgesellschaftliche Profitrate sinken. Und das ist ja ein wesentlicher.
Naja, phänomenologisch.
Das Ergebnis einer solchen Entwicklung. Aber das,
ja, genau,
tut ja auch. Aber dann habe ich das falsch verstanden, weil ich habe gemeint, du würdest irgendwie behaupten, dass es sozusagen irgendwelche Instanzen gibt in dieser Art von Gesellschaft, die feststellen könnten, was nun unproduktiv und was produktiv sei. Und dann irgendwie, wie auch immer, verwickelt dann sagen würden, ja, keine Ahnung, wir müssten eine Wirtschaftspolitik betreiben, die unproduktive Sektoren reduziert oder so.
Naja, also du kannst nicht problemlos, also erstmal gibt es bestimmte unproduktive Arbeiten, die sowieso immer unproduktive Arbeit sind, zum Beispiel Zirkulationstätigkeit oder Staatstätigkeit. Also selbst wenn du jetzt beispielsweise Polizeitätigkeit einem privaten Wachschutz übergibst, der sozusagen Geld dafür einnimmt, dass er bestimmte Dinge beschützt, dann bleibt es immer noch unproduktive Arbeit. Also diese ersten beiden Bereiche vor allem, die bleiben egal unter welcher Regie, auch unter Kapitalregime, bleiben die unproduktive Arbeit. So oder so, ob man nun die über Steuern und Transfers über den Staat laufen bezahlt oder eben über Gebühren, die man dem privaten Wachschutz dann verrichtet, das bleibt so oder so unproduktive Arbeit.
Da hätte ich einen Einwand, aber ich meine, das führt vielleicht auch schon in die Diskussion.
Ja, wenn es eine Diskussion führt, dann verlagern wir es dahin.
Nee, dann stelle ich mich zurück.
Ja, dann scheinen uns vielleicht keine Fragen mehr zu diesem Gruppen auf.